das Durchhaltevermögen, also Stamina oder auf Englisch Grit, also dass man sagt, ich bin so davon überzeugt und ich werde weiter in diese Richtung laufen, das ist schon eine der ganz wichtigen Voraussetzungen als Gründer. Man muss diese Mischung schaffen, extrem zielstrebig und konsequent an seinem langfristigen Ziel festzuhalten, aber kurz- und mittelfristig braucht man eine hohe Agilität, dass man auch mal ausweicht und nicht wieder gegen die gleiche Stelle der Wand läuft, Dinge anders priorisiert. Das war psychologisch nicht immer einfach, dass man auch sich irren kann, macht man als Gründer ja ständig und dann muss man eben aufstehen und weitermachen und schlauer werden. Da habe ich ein bisschen gebraucht am Anfang und wenn man das aber einmal verinnerlicht hat, dann ist das eigentlich, glaube ich, einer der Tricks, dass man erfolgreich wird, dass man also schafft, zielstrebig zu sein auf der einen Seite und auf der anderen agil.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Tom Kirschbaum. Tom ist Gründer von Door2Door, einem Startup aus Berlin, das 2022 an der Nasdaq den Börsengang geschafft hat. Und seit dem Traumexit ist Tom jetzt wiederum in vielen Rollen unterwegs, mit denen er oder bei denen er anderen Deep Tech Gründerinnen und Gründern dabei hilft, aus ihrer Idee ein richtig großes Unternehmen zu bauen. Danke, Tom, dass du dir die Zeit nimmst.
Ich freue mich sehr, hier zu sein, lieber Thomas.
Fangen wir doch mal mit deiner Gründergeschichte an. Kannst du dir mal so einer ganz knappen Kurzfassung erzählen? Wie fing das an? 2012, glaube ich, in der Torstraße in Berlin.
Sehr gerne. Ja, genau genommen fing meine Gründergeschichte sogar schon 2009 an. Da habe ich nämlich das erste Unternehmen gegründet. Damals haben wir Elektrofahrräder aus China importiert. Das war das erste Projekt. Dazu könnten wir auch was erzählen, aber ich springe mal 2-3 Jahre weiter. Das war dann nämlich Door2Door, ein Mobility-Software-Unternehmen, B2B-Mobility, angetreten mit der Vision, den öffentlichen Nahverkehr zu digitalisieren. Wir wollten es also schaffen, dass der Nahverkehr so attraktiv wird, dass man das eigene Auto insbesondere im städtischen Raum nicht mehr braucht. Dazu haben wir eine Plattform entwickelt mit ganz unterschiedlichen Komponenten, mit vielen Layern, die dann in 60 Städten in Europa zum Einsatz kam. Und wie du schon gesagt hast, das Ganze hat 2022 nach vielen Achterbahn-Loopings dann seinen vorläufigen Abschluss gefunden mit dem Börsengang an der Nasdaq. Und mittlerweile mache ich was anderes, aber auch wieder was Verwandtes. Das Thema Innovation, Technologie-Startups bleibt mir treu und ich dem Thema.
Ihr habt versucht, mit Daten ein ganz großes Problem zu lösen, nämlich Mobilität so zu gestalten, dass sie A, bequem ist, B, CO2-frei im Idealfall oder fast CO2-frei und C, auch noch günstig. Ne? Also im Grunde klassische Sprunginnovation, oder?
Eigentlich ja, und auch interessant, wenn man hinschaut, gerade beim öffentlichen Nahverkehr, wie das Ganze funktioniert hat, bevor es denn das Internet gab. Da gab es dann sowas wie Nahverkehrspläne, haben also auch kluge Leute versucht, das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs möglichst gut auf die Nachfrage auszurichten, aber das ging natürlich überwiegend nur händisch. Da konnte man Haltestellen dann planen und Buslinien und Taktungen und das Ganze wurde dann in Plänen für so ungefähr 15 Jahre festgeschrieben. Und danach wurden dann die Haltestellen vielleicht etwas justiert. Wir haben uns überlegt, naja, jetzt gibt's ja das Internet und man kann eigentlich sehr gut nachvollziehen, was die Menschen wollen. Und warum kann man dann nicht das Angebot besser auf diese Nachfrage ausrichten? Durch Algorithmen, durch Echtzeitinformationen. Und das war das Ziel von Anfang an. Und das ist natürlich ein ganz schön dickes Brett. Und gerade wenn man als kleines Unternehmen dünnen Bohrer hat, dann muss man auch kräftig bohren. Aber wir haben es dann konkret so gemacht, dass wir zunächst mal analysiert haben, was die Leute eigentlich wollen, durch eine eigene App, in der die Leute von A nach B ihre besten Verbindungen suchen konnten, unterschiedliche Verkehrsmittel vergleichen konnten und haben darüber dann gelernt, von wo nach wo wollen die Menschen denn eigentlich und konnten das abgleichen mit dem bestehenden Angebot und dann uns der Frage widmen, wie optimieren wir das denn eigentlich?
Unternehmerisch wart ihr eindeutig erfolgreich in Zahlen, messbar, nachlesbar in den Börsengangberichten. Wie erfolgreich warst du oder wart ihr denn bezogen auf die Lösung des Problems? Also in meiner Wahrnehmung könnte der öffentliche Nahverkehr unter das Angebot und Nachfrage, um in einer Stadt von A nach B zu kommen, ja doch noch ein Tick besser sein, als es heute ist, oder?
Das ist so und wahrscheinlich gehört zur Wahrheit zum einen, dass an vielen Stellen Dinge besser geworden sind, dass sich auch ein Bewusstseinswandel eingestellt hat, dass der Nahverkehr nicht ganz so statisch sein muss, dass neue Verkehrsmittel willkommen sind, dass auch der Kickscooter oder das Leihfahrrad wichtig sind, sind, dass das Fahrrad mehr Raum im öffentlichen Raum erhält. Gleichzeitig ist es aber auch so, es war auch eine kulturelle Transformation, die nötig war. Und die haben wir völlig unterschätzt. Ich glaube, als Gründer kann man sagen, das, was intellektuell sinnvoll ist, muss nicht unbedingt wirtschaftlich erfolgreich sein, jedenfalls nicht sofort. Also wir mussten auch tatsächlich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Regulierung musste geändert werden. Es musste ein neues Personenbeförderungsgesetz erlassen werden. Das geschieht auch nicht über Nacht. Ich hoffe also, dass der Trend insgesamt sich dann noch verstetigt. Aber du hast völlig recht. Große Innovationen brauchen eben auch in der Regel sehr, sehr viel Zeit, insbesondere wenn große Akteure, öffentliche Akteure mit einbezogen sind.
Wie groß war der Baustein von euch, den ihr für eine ganz große Lösung habt beitragen können?
Wir waren die Ersten, die überhaupt dieses Lied gesungen haben, will ich mal sagen. Leute, der Nahverkehr, das muss doch irgendwie anders gehen. Und das wurde uns nicht geglaubt. Ich erinnere mich gut, dass wir die Daten hatten. Wir hatten also sowohl Daten von Nutzern aus Berlin, konnten zeigen, dass die beispielsweise am Freitagmorgen vom Prenzlauer Berg zum Flughafen Tegel, den es damals noch gab, fahren wollten und die Anbindung nicht gut war. Denn man musste vom Prenzlauer Berg mit dem Bus erstmal runter zum Alexanderplatz und dann wieder nach Nordwesten. Also nicht besonders gutes Matching von Angebot und Nachfrage. Und wir hatten uns viele Projekte in Emerging Countries angeguckt, wo es ja diese informellen Minibussysteme gibt, die schwarmintelligent eigentlich sehr gut Angebot und Nachfrage miteinander verknüpfen. Und das beides haben wir uns unter den Arm geklemmt und sind dann zu Unternehmen wie der BVG gegangen und haben gesagt, Leute, das muss doch besser gehen. Die Leute wollen doch zu dieser Zeit, zu diesem Ort, lass uns doch einen Bus auf Abruf ins Leben rufen. Und es gab viele Gründe, nicht nur bei der BVG, das nicht zu tun. Und dann haben wir ja gesagt, wir nehmen das Heft selbst in die Hand und haben einen eigenen Busverkehr ins Leben gerufen, um den Beweis anzutreten. Also ich bin selber Bus gefahren, unsere Entwickler sind Bus gefahren. Wir haben also wirklich einen eigenen Minibus-Service gezeigt und die Leute haben es angenommen. Plötzlich hat es funktioniert. Und das heißt, diesen Baustein, den wir erstmal ins Leben rufen mussten, dass der öffentliche Nahverkehr auch dynamisch sein kann, den Beweis haben wir erzwungen und erbracht. Und das ist heute auch so. Es steht nicht nur im Personenbeförderungsgesetz, sondern es gibt diese Angebote. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich die Skalierung noch etwas zu wünschen übrig lässt. Der große Unterschied wird dann durchs autonome Fahren kommen, weil es dann auch wirtschaftlich sehr, sehr interessant wird. Der Vergleich von Verkehrsmitteln, multimodale Plattformen, die auch heute noch im Einsatz sind, das ist allerdings dauerhaft erbracht.
Wie oft warst du kurz davor zu sagen, ach, zu viel Widerstand im System?
Ja, uns selber oft. Wir haben das ja wirklich über 10 Jahre gemacht und wir waren auch am Ende zu früh, wie viele Gründerinnen und Gründer zu früh sind. Insofern haben wir auch gedacht, Mensch, das Timing könnte wirklich besser sein. Wir haben viele Rückschläge gehabt. Wir hatten Monate, in denen wir nicht wussten, wie wir die Gelder bezahlen müssen. Und dann wird es auch manchmal einsam um einen Gründer. Und in den Momenten der Einsamkeit fragt man sich dann schon, ist es das eigentlich alles wert? Ich habe ja eigentlich einen Hintergrund auch in einem konservativeren Konzernumfeld und viele meiner Kollegen haben diese Sorgen nicht gehabt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch vieles am nächsten Morgen, warum man dann gerne wieder aufsteht. Das sind die Leute, mit denen man sich umgibt. Und das nicht zuletzt die Vision, die Überzeugung, will ich eher sagen, für die man angetreten ist. Und die hat es mir immer wieder ermöglicht, dann doch die Ärmel nochmal hochzukrempeln und weiterzumachen, auch wenn manchmal der Wind stürmisch ins Gesicht geblasen hat.
Ihr habt ja mehrfach, und du hast es ja eben auch schon kurz angedeutet, so ein paar Schlenker gefahren. Oder ihr habt gemerkt, huch, vielleicht müssen wir die Dinge doch anders angehen, als wir es ursprünglich vorhatten, jetzt im Rückblick betrachtet. Wo würdest du sagen, hast du besonders viel gelernt, dass man aus der Vision oder der Strategie, die man mal eingeschlagen hat, dann in der Taktik plötzlich Änderungen vornehmen muss? Oder an welchen Stellen würdest du sagen, okay, da haben wir wirklich ein 90-Grad-Wendung irgendwie machen müssen?
Also zum einen würde ich sagen, wir haben uns zu viel vorgenommen am Anfang. Die Firma Door-to-Door heißt nicht zufällig so, sondern Tür zu Tür, das war der Anspruch und das war nicht nur auf den urbanen Raum, auf die Kurzstrecke bezogen, sondern wir wollten, dass man von Kiel bis nach Barcelona auf einer Plattform unterwegs sein kann. Dass man also wirklich international alle Verkehrsmittel in einem System findet und das ist einfach eine Riesennummer. Das Booking.com für Transportation, so haben wir das dann auch genannt in den Venture Pitches und auch der Venture Capital Markt war zu der Zeit noch nicht so weit, dass man ein solches System, wo man viele Schnittstellen integrieren muss, wir haben ja Dutzende, wahrscheinlich Hunderte von Schnittstellen integriert, Echtzeitinformationen verarbeiten müssen, zu jedem Unternehmen musste man hingehen und die erstmal überzeugen. Das war zu viel. Wir hätten also schmaler, fokussierter starten sollen. Das ist dann auch am Ende eingetreten. Wir haben dann ja das Langstreckenthema bleiben lassen und uns nur noch auf die Kurzstrecke, also auf den urbanen und den suburbanen Raum konzentriert. Gleichzeitig, glaube ich, ist das Durchhaltevermögen, also Stamina oder auf Englisch Grit, also dass man sagt, ich bin so davon überzeugt und ich werde weiter in diese Richtung laufen, das ist schon eine der ganz wichtigen Voraussetzungen als Gründer. Man muss diese Mischung schaffen, extrem zielstrebig und konsequent an seinem langfristigen Ziel festzuhalten, aber kurz- und mittelfristig braucht man eine hohe Agilität, dass man auch mal ausweicht und nicht wieder gegen die gleiche Stelle der Wand läuft, Dinge anders priorisiert. Und das war psychologisch nicht immer einfach, dass man auch sich irren kann, macht man als Gründer ja ständig und dann muss man eben aufstehen und weitermachen und schlauer werden. Da habe ich ein bisschen gebraucht am Anfang und wenn man das aber einmal verinnerlicht hat, dann ist das eigentlich, glaube ich, einer der Tricks, dass man erfolgreich wird, dass man also schafft, zielstrebig zu sein auf der einen Seite und auf der anderen agil.
Was waren die größten Erfolgsfaktoren beim Größerwerden dann? Also, ne, ihr habt es ja geschafft zu skalieren, ihr habt es dann geschafft, diesen Traum-Exit hinzubekommen. Nun heißt es ja immer, in Deutschland ist ja genau das Schwierige. Warum habt ihr es geschafft?
Ich glaube, das, was wir am Anfang getan haben, hat sich dann mittel- und langfristig ausgezählt. Wir haben am Anfang eben sehr, sehr viele Klinken geputzt. Also das, was ich eingangs sagte, dass wir erstmal Überzeugungsarbeit leisten mussten, dass wir angetrieben waren von einer Idee, die wir dann ins Land getragen haben. Und viele haben die zwar abgetan, aber jeder hat es mitgekriegt. Ach, da kommen wieder die Typen von Door to Door. Ach ja, die schon wieder und so. Und das war so eine Mischung aus Faszination und Irritation und Unglaube. Und als dann aber irgendwann mal die Dinge angefangen haben zu funktionieren, und die ersten Verkehrsunternehmen auf die Plattform kamen und wir waren die ersten, die die Schnittstelle der Deutschen Bahn gewonnen hatten. Also plötzlich kam etwas in Bewegung und dann haben all diejenigen, die natürlich schon mal von uns gehört hatten, gesagt, ach guck an, ach doch, tatsächlich, ah ja jetzt, hab ich ja auch schon mal von gehört. Und dann hat das tatsächlich eine gute dynamische Entwicklung genommen, denn der Vorteil ist ja auch der, die Städte stehen zwar in gewisser Weise in einem Wettbewerb, so im Stadtmarketing. Also man möchte natürlich, dass die Touristen zu einem kommen, aber man guckt auch gerne mal, was machen denn andere Städte an Lösungen, die gut funktionieren. Also es gibt ja keinen Wettbewerb, dass man die eine Lösung dann nur in der einen Stadt einsetzen kann. Und das war dann auch gut, weil dann dadurch, dass wir dann ein Projekt in Düsseldorf hatten und wir hatten eins in München und dann hatten wir eins in Portugal und dann irgendwann haben die Städte untereinander sich ausgetauscht. Das haben wir aber natürlich auch sehr erzeugt. Wir sind auf die Veranstaltung gegangen, wir haben als Gründer sehr, sehr, sehr stark Farbe bekannt. Also mindestens die Hälfte unserer Aufgabe stand darin, weiterhin nach außen zu gehen und die Geschichte zu erzählen, dass es wichtig ist, dass es funktioniert und dass die Menschen es annehmen. Und dann dem darf man auch nicht müde werden, dieser Aufgabe. Und das hat irgendwann sich verstetigt und Fahrt aufgenommen.
Alle unsere Hörerinnen und Hörer haben bereits verstanden, du bist ein sehr guter Kommunikator. Wenn du von oben drauf guckst, wie wichtig ist dieses Storytelling für das Unternehmenswachstum und das Equity Storytelling, dann um Kapital zu bekommen? Das ist euch ja in mehreren Schritten auch gelungen.
Es ist tatsächlich sehr wichtig, denn die Idee als solche, die ist erstens nicht entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Davon bin ich fest von überzeugt. Es geht am Ende um die Umsetzung der Idee, die entscheidet, ob daraus ein erfolgreiches Unternehmen wird oder nicht. Und bei der Umsetzung wiederum spielt eine große Rolle, schaffe ich es, andere davon zu überzeugen, dass die Idee gut ist und dass ich auf einem guten Weg der Umsetzung bin. Und das beginnt natürlich bei den ersten Mitarbeitern, die man einstellt. Also das ist nicht einfach, gute Leute zu finden. Die müssen überzeugt sein, dass sie sich einer guten Idee in einem guten Team mit ihrer Zeit widmen. Die können ja was anderes machen. Also muss man da erstmal in der Lage sein, Storytelling zu betreiben. Warum sollst du bei mir als Entwickler oder als Marketing-Mitarbeiterin anfangen?
Zumal du nicht unendlich viel Ressourcen hast zu dem
Zeitpunkt. Genau, du hast im Zweifel weniger Geld als die anderen und musst dann sagen, du kriegst hier noch so ein paar Shares und du beteiligst dich am Unternehmenserfolg. Und muss natürlich glaubhaft rüberbringen, dass das am Ende dann auch nicht nur inhaltlich, sondern wirtschaftlich auch eine gute Entscheidung war. Oder das Unternehmen wächst und dann das Gehalt steigt. So, und dann musst du Geld aufnehmen in aller Regel, weil dein eigenes Geld nicht reicht. Und genau da ist es auch so. Investoren sehen sich ja einem Rauschen gegenüber. Also es ist sehr laut, es gibt viele Ideen, lauter Pitch-Decks fliegen in die E-Mail-Postfächer. Und da muss man auch in der Lage sein, nicht nur zu sagen, du, das ist das, was wir tun, sondern wie unterscheide ich mich und warum ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu investieren? Was haben wir gelernt? Und dieses Bild, der Zug verlässt den Bahnhof, das will man ja erzeugen bei einem Investor. Du musst dich sputen, noch schnell hinten drauf zu springen. Ja, und das gelingt nur, wenn man natürlich dann auch die Geschichte so erzählt. Das war gestern, das ist heute, das passiert morgen. Möchtest du dabei sein? Bist herzlich eingeladen? Ja, nein. Und am Ende gilt das natürlich bei Kunden und in der Außenwelt insgesamt, dass man es schafft, die Idee mit gutem Kontext, aber auch prägnant und erinnerungsfähig rüberzubringen. Ich habe immer unseren Leuten gesagt, das noch als letzter Punkt, unseren Mitarbeitern auch, unseren Kolleginnen und Kollegen, wir müssen in der Lage sein, dass man morgens um 3, wenn man sich auf der Party in der Küche trifft, da muss man es auch noch erzählen können. Und derjenige, dem man es erzählt hat, muss am nächsten Morgen auch noch wissen, vorausgesetzt, dass man morgens um 3 nicht mehr vielleicht ganz Herr seiner Kräfte ist.
Gott sagen, okay, erschwerte Bedingungen, ja, genau. Das sind dann der Härtetest, haben wir verstanden. Was hat am Ende dann den Erfolg tatsächlich zum Exit gebracht? Also was waren dann gewissermaßen die letzten Schritte hin zu Internationalisierung, erstmal überhaupt des Kundenportfolios und des Unternehmens und dann im zweiten Schritt ja auch tatsächlich ne, der Exit an dem Markt, wo alle hinwollen?
Ich glaube, eine der wesentlichen Voraussetzungen war, dass wir gezeigt haben, obwohl Mobilität ein wahnsinnig lokales Thema ist mit regionalen Besonderheiten, dass wir eine Lösung gefunden haben und auch technologisch aus einem sehr komplexen Umfeld etwas zu machen, was auch global skaliert. Also es hat einfach funktioniert in unterschiedlichen Ländern. So war die Plattform gebaut, so war unser Ansatz und das hat das Wachstum erlaubt. Und das Zweite war, dass wir uns dann ja zusammengeschlossen haben mit einem Unternehmen aus Dubai, was sehr stark war in Lateinamerika, im nordafrikanischen, im arabischen Raum und in Asien und daraus dann wirklich ein globales Unternehmen geformt haben, das wirklich gezeigt hat, auch wenn die Herausforderungen konkret andere sind, es gibt dieses eine Unternehmen, das mit Technologie, mit Software und einer bestimmten Überzeugung in der Lage ist, diese Probleme zu lösen. Und das war sicherlich nochmal der ganz große Meilenstein. Das war ja 2021 und 2022 war dann der Börsengang, was dazu geführt hat, dass wir nochmal in der Wahrnehmung und in der Gravitas auch auf einer ganz anderen Stufe plötzlich standen.
Zum Verständnis, wart ihr zu dem Zeitpunkt dann ein reines Software-Plattform-Unternehmen oder habt ihr auch tatsächlich die Busse selbst betrieben?
Dazwischen, wir waren vor allem ein Software-Plattform-Unternehmen, das sehr, sehr viele unterschiedliche Verkehrsmittel integriert hat und eben alle Werkzeuge zum Betrieb zur Verfügung gestellt hat, aber nicht die Assets, also keine Fahrer, keine Busse. Das waren alles unsere Kunden, die das genutzt haben. Wir haben aber Services noch mit angeboten, um zu helfen bei der Implementierung, bei der Optimierung, bei der Auswahl der richtigen Parameter, um eben den Verkehr auch so einzuschwingen. Also es war so 80% Software, 20% Services, wie man das ja oft bei so B2B-Software-Modellen hat.
Aber Bus bist du dann nicht mehr gefahren in Kairo?
Bin ich leider nicht mehr. Nee, das war die beste, das war wirklich eine der besten Phasen war, als wir gesagt haben, aus dem Trotz heraus, jetzt fahren wir selber Bus. Das hat einen solchen Zauber in die Firma gebracht, so dieses jetzt erst recht. Da haben wir also nächtelang da gesessen und uns Branding überlegt und alles. Also es war großartig, aber das hätte wahrscheinlich nicht so gut skaliert.
Nee, genau. Auch dein Tag hat eindeutig nur 24 Stunden und auch du kannst zumindest gleichzeitig nur einen Bus fahren. Ihr seid dann ja tatsächlich mit einem innovativen Finanzmittel an die Börse gegangen, einem sogenannten SPAC, nicht? Erklär doch mal kurz, was das ist und warum ihr euch dafür entschieden habt. Und damals hatte das einen guten Ruf. Mittlerweile ist der Ruf dieses Instruments ja eher ein bisschen ambivalent, um es freundlich zu formulieren.
Ja, absolut. Also man muss vielleicht in Erinnerung rufen, damals waren die Zeiten etwas andere als heute. Die Zinsen waren niedrig, es war sehr viel Geld im Markt, insbesondere vor Corona, aber eigentlich auch noch während der Pandemie gab es sehr viel Geld, billiges Geld und das hat eine Heimat gesucht. Und dann sind die sogenannten SPACs entstanden. Das waren also leere Vehikel, die an die Börse gegangen sind. Man konnte da sein Geld reinlegen, wenn man dem Managementteam vertraut hat. Das hat dann einigermaßen eingegrenzt. Ich suche ein Target, von dem ich glaube, dass es börsenreif ist. Und wenn ich das gefunden habe, dann mache ich euch, liebe Investoren, den Vorschlag. Und wenn ihr zustimmt, dann wird also unser leeres Vehikel mit diesem Target verschmolzen. Und über Nacht ist dann dieses Unternehmen an der Börse und muss nicht den normalen Weg eines Börsengangs gehen.
Also gewissermaßen ein leerer Mantel, genau. In den man dann ne, den Inhalt reinfüttert. Und man hat nicht diese ewigen rechtlichen Prüfungen, genau. Nicht die Veröffentlichungspflichten und so weiter. Und das war, ne, galt ja als eine echte Finanzinnovation.
So
und
ist es.
Auch in dem Moment, als ihr dann die Börse
ja,
gegangen
seid. Da gab es auch viele Unternehmen in den USA, auch Mobility-Unternehmen, die davon Gebrauch gemacht haben, weil es einfach sehr pragmatisch war. Und das ist ja auch etwas, was dem amerikanischen Kapitalmarkt immanent ist. Pragmatische Lösungen werden dann auch umgesetzt. Jetzt war die Situation natürlich die, dass dann Anfang 2022 der Kapitalmarkt nach Ausbruch des Krieges auch in einer völlig anderen Verfassung war. Die Zinsen waren gestiegen, das Geld wurde zurückgehalten. Also das war dann schon auch nochmal ein Abenteuer, den sogenannten De-SPAC, also diesen Moment der Verschmelzung, auch über die Bühne zu bringen. Das Team hinter der SPACs, das nannte sich Queen's Gambit. Das waren Investmentbankerinnen aus New York, sehr wirklich wahnsinnig smarte, kluge und auf eine gute Weise abgebrühte Investmentbankerinnen, die also sich da nicht von dem Sturm haben beeindrucken lassen, sondern das dann durchgezogen haben und das hat dann auch funktioniert. Aber das war schon wild, weil man merkte, das Klima wird rauer. Und das ist ja seitdem eigentlich im Kapitalmarkt natürlich auch spürbar. Die Reife, die an Unternehmen insgesamt gestellt wird, die Anforderungen sind größer geworden. Aber damals war das gut und war auch für uns zusammen mit den anderen, das war ja eine Truppe von Gründern, die dann weltweit zusammen das gemacht haben, für uns war das einfach der Börsengang an der Nasdaq, das war natürlich so eine der ultimativen Meilensteine, die man erreichen kann als Gründer. Das hat mich noch mehr berührt als der Zusammenschluss der Unternehmen dann ein halbes Jahr vorher.
Berührt, weil es die Glocke da geklingelt hat, so wie man sich vorstellt.
Ja, und das war direkt nach Corona. Ja, das war also so, in New York haben die Restaurants gerade wieder aufgemacht. Man konnte wieder reisen, man konnte eine Party feiern. Ja, wir konnten dann nach dem Börsengang, den wir da unsere Fotos am Times Square gesehen haben, zusammen in eine Location gehen und dann irgendwie da mit ein paar hundert Leuten eine Party feiern. Das war halt ein besonderer Moment, auch weil man aus dieser Pandemiesituation rauskam. Also es war doppelt gut.
Und nachts um drei habt ihr denen dann die Geschichte erzählt und gehofft, dass sie am nächsten Morgen auch noch
ganz erinnern. Genau. Kam nicht mehr ganz so flüssig an dem Abend, muss ich sagen.
Sei euch gegönnt, glaube ich. Du hast eben, als du beschrieben hast, wie du als Gründer zwischen Vision, Strategie, Taktik gewechselt hast, da klang für mich durch, dass es auch so eine gute Mischung dann geben muss aus Offenheit für vielleicht den Ratschlag anderer, aber gleichzeitig sich natürlich nicht beirren lassen von all den Schlaumeiern, die einem erzählen, wie es eigentlich wirklich geht. Was hast du daraus für dich als Berater genommen? Weil jetzt bist du ja genau in der Situation, in der du auf der einen Seite mit viel Erfahrung Gründern ein paar Dinge erklären kannst, aber diese Gründer ja wahrscheinlich auch nicht alles genau so machen sollten, wie du das siehst.
Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man anerkennt, wer sitzt auf dem Gründerstuhl und wer nicht. Und der Gründer trägt am Ende die Verantwortung und muss dann auch die Entscheidung treffen und kann die Entscheidung treffen und soll die Entscheidung treffen. Ich glaube, es gibt viele Erfahrungswerte, die man, wenn man es einmal durchgemacht hat oder viele Jahre durchgemacht hat, so wie ich, die man mitgenommen hat, die helfen, bestimmte Situationen dann so einzuschätzen, dass man sich vielleicht die ein oder andere Delle bei der Fahrt spart. Also das Gründerleben besteht ja darin, dass man da unterwegs ist und vielleicht ist es manchmal eine Autobahn, aber rechts und links sind Leitplanken und man stößt die ganze Zeit da irgendwie so an, ja, weil man nicht genau weiß, wie man das Steuer halten soll, weil die Sicht irgendwie nicht gut ist. Und was man dann mit viel Erfahrung tun kann, ist, man kann dann helfen, dass es vielleicht die eine oder andere Beule weniger gibt, weil man sagt, ich habe eine vergleichbare Situation mal gehabt, so ist sie ausgegangen, ich habe das und das daraus gelernt. Und es lassen sich wirklich viele Dinge bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, beim Gewinnen des ersten Kunden, beim Finden des richtigen Preises, bei der Frage, wie ich auf Investoren gehe, wie achte ich darauf, dass mein Cap-Table nicht völlig Kraut und Rüben ist. Es gibt einfach viele Erfahrungswerte und wenn man das erste Mal gründet, hat man all diese Erfahrungswerte nicht. Man muss natürlich trotzdem überlegen, wie das Produkt wahrscheinlich am besten das Problem des Kunden löst. Das kann man am besten, wenn man wirklich richtig drinsteckt. Aber viele andere Dinge kann man wirklich übernehmen. Und wenn man auch in die USA schaut, sowas wie Y Combinator zum Beispiel, sehr erfolgreiche Netzwerke, in denen Gründungen entstehen, dann ist das, glaube ich, weil die Dinge, die übertragbar sind, auf eine gute Art und Weise übertragen werden. Nicht von oben herab, sondern zu sagen, hey, I feel you, ich war genau da, wo du warst. Ich kann deinen Schmerz nachvollziehen, deine Erschöpfung, deine Verzweiflung. Ich glaube, das und das könnte ein nächster Schritt sein. Und das alleine hilft schon, um Energie aufzubauen. Und oft ist es wirklich so, dass man die Dinge dann auch repetieren kann.
Du bist von Haus aus Bankkaufmann. Dann hast du noch Jura studiert. Dann hast du ein paar Sachen gegründet, warst im Konzernumfeld unterwegs. Hast dann eben diese coole Gründergeschichte schreiben können. Also Gründergeschichte ja eher jetzt schon auch Deep Tech, aber natürlich in einem Software-Kontext, Datenreich, Analytics und so. Und jetzt arbeitest du ganz viel mit Leuten, die aus dem Labor kommen. Also fast so unsere Klientel, der Sprint, ne? Gründer, die Gründerinnen, die wissenschaftsnah sind, die irgendwie eine Katalyse irgendwie entdeckt haben, die irgendein Problem löst und so weiter. Wie kommst du denn dazu? Hast du gar keine Ahnung von?
Ja, genau. Ist auch in gewisser Weise richtig. Das bedeutet erstmal eine hohe Lernkurve für mich, was natürlich für mich gut ist. Aber mein Job ist natürlich, dass es für die anderen auch was bringt. Also für mich ist zum einen mal dieser Lebenslauf, den du natürlich richtig beschrieben hast, aus einer Ecke heraus, in der es nicht unbedingt angelegt war, dass ich irgendwann mal Startup-Gründer wäre, total konsistent, weil ich eigentlich immer zwischen den Welten gewandelt bin. Ich habe zwar diesen Background als Vorstandsassi in der Bank und habe dann aber irgendwie gedacht, das ist mir zu eng, ich möchte was Eigenes machen, aber meine Kunden waren dann wiederum gar nicht so unähnlich zu der Bank, in der ich vorher gearbeitet habe. Automobilindustrie zum Beispiel war ja auch ein Teil unserer Kundschaft. Und B2B-Geschäftsmodelle macht man für Unternehmenskunden. So, das heißt, ich musste immer zwischen den Welten wandeln. Ich habe in die öffentliche Welt hinein gearbeitet, öffentlicher Nahverkehr, also Daseinsvorsorge, auch eine eigene Welt, die man mit einem Startup erstmal zusammenbringen muss. So, und jetzt ist es die Wissenschaft. Und die soll ja nicht nur der Wissenschaft halber forschen, soll sie auch. Aber das, was mich interessiert und uns hier vielleicht auch interessiert in dem Podcast, ist, wie werden daraus nachhaltige Unternehmen? Wie können die Ideen kommerzialisiert werden und dann auch im Markt eingesetzt werden? Das heißt, man muss also auch hier wieder Dinge zusammenführen, Empathie haben für andere Konstellationen und dann peu à peu daraus ein Unternehmen bauen, was ich nun mal gemacht habe. Insofern ist es für mich eigentlich die ultimative Konsequenz, dahin zu gehen, wo Wissenschaft erfinderisch im buchstäblichen Sinne unterwegs ist und aus der Erfindung ein Unternehmen bauen will. Da kann ich bei helfen, nicht bei der Erfindung, aber beim Unternehmen aufbauen.
Wenn du jetzt die Gründerinnen und Gründer kennenlernst, mit denen du arbeiten sollst, woran merkst du, oh wow, mit der oder mit derjenigen oder mit demjenigen, da geht was?
Ich glaube, die Leidenschaft für die Idee, für die Erfindung, für das, worüber man dann da auch spricht, ist immer die erste Voraussetzung. Die muss spürbar sein. Also da muss ein Funkeln in den Augen sein, da muss jemand irgendwie vielleicht in der Gestik oder auch in den Handlungen in der Vergangenheit gezeigt haben, ich will das unbedingt. Warum? Weil es halt einfach wahnsinnig schwierig ist, ein Unternehmen aufzubauen und über Jahre zu führen. Das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und wenn die Leidenschaft nicht da ist, dann wird man im Zweifel beim ersten Widerstand nicht nur verzweifeln, sondern auch aufgeben. Also man muss viel inneren Antrieb haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, eine hohe Anerkenntnis, dass das, was man selbst tut, nicht reichen wird, sondern sich zu öffnen für ein breiteres Team. Gerade im Deep Tech-Kontext, bei den wissenschaftlich getriebenen Gründungen, braucht es ganz unterschiedliche Erfahrungswerte und Kompetenzen. Und das sind ja oft sehr kluge Leute, auch erfolgreiche Leute, die dann ausgründen. Aber man muss trotzdem eine bestimmte Bescheidenheit haben, zu sagen, hier endet mein Spektrum, das können andere besser. Und da gucke ich auch so ein bisschen hin, ob diese Reflexion angelegt ist.
Wo empfiehlst du, oder bei welchem Typus Gründerin oder Gründer empfiehlst du, oh, du kommst zwar aus dem Labor, hast aber offenkundig auch diese ganzen Gründergene, Management-Skills, die es dann so auf eher der betriebswirtschaftlichen Seite braucht? Und wo denkst du, ach, das ist aber wirklich ein Mann oder eine Frau, die im Labor das Ding richtig noch ausentwickeln muss. Da müssen wir jetzt jemanden finden, der den anderen Job macht und der braucht dann ja im Zweifelsfall auch gar keine so wahnsinnig tiefe wissenschaftliche Expertise. Also so ein Typ wie du halt.
Genau. Also ich glaube, die ideale Aufstellung ist tatsächlich jemand, der nicht alles kann, sondern eher, dass man sagt, man baut das Team zusammen. Ich zum Beispiel habe den Fehler gemacht, oder wir als Gründer, wir haben zu lange gewartet, uns erfahrene Leute mit ins Management zu holen. Wir wollten das alles lernen, wir wollten das alles selbst verantworten und wir wären gut beraten gewesen, viel schneller 2, 3 erfahrene Leute dazu zu holen. Genug zu tun gibt's ja immer. Insofern gibt es die auch wissenschaftlich geprägten Gründer, die sehr gut sind, ihre Geschichte zu erzählen. Manche sind einfach kommunikativ stärker, manche nicht. Und wenn jemand kommunikativ stark ist, ist natürlich ein Riesenasset. Wenn jemand sagen kann, ich habe im Labor übrigens das getan und das hat das für Auswirkungen auf die Menschheit oder auf dieses Produkt und deswegen möchte ich daraus ein Unternehmen bauen, das ist super. Wenn das nicht vorhanden ist, dann findet man aber jemand anders, der das dann tun kann und der vielleicht nicht ganz so stark ist dann im Labor. Ist auch nicht schlimm. Insgesamt ist es, glaube ich, so, dass die Gründerteams bei wissenschaftlichen Gründungen größer sind, weil man eben so viel Anteil hat an Wissenschaft, an dieser Inventionsvorstufe. Anders als bei einem Softwareunternehmen, da braucht man auch den CTO natürlich, der das gut versteht, oder ein CPO. Ich glaube aber, dass die Komplexität bedeutet, dass man eher breiter als schmaler in den Teams denken sollte. Und das finde ich eigentlich gut, wenn man von Anfang an das auch anerkennt. Heißt nicht, dass sofort 5 Leute da sein müssen, aber man sollte das mit reindenken.
Wo sind die Grenzen der Innovationsberatung? Also wo kannst du sagen, eigentlich, das ist etwas, das muss das Gründerteam oder vielleicht nur die Firma als solche für sich selbst herausfinden?
Personalentscheidungen kann man mit begleiten. Man kann teilen, worauf man so geachtet hat. Aber am Ende muss es stimmen in dem operativen Team. Und davon ist kein Berater Teil. Alle stehen an der Seitenlinie und sind nicht auf dem Spielfeld. Und die Mannschaft auf dem Spielfeld, die muss funktionieren. Und die müssen sich verstehen und die müssen Lust haben, miteinander Zeit zu verbringen. Denn das tut man. Und deswegen ist das etwas, wo die Chemie unmittelbar zwischen den beteiligten Akteuren stimmen muss. Und das Zweite ist, glaube ich, die ganz grundsätzliche Frage. Also macht das hier alles Sinn, was ich tue? Möchte ich das noch weiter tun? Habe ich den Eindruck, dass ich insgesamt auf dem richtigen Weg bin? Oder muss ich ganz grundsätzlich nochmal neu denken? Also wenn es so um die Urfragen geht, die mit der eigenen Überzeugung, mit der Leidenschaft, vielleicht aber auch mit der Leidensfähigkeit, mit der mittelfristigen Lebensplanung zusammenhängen, das sind alles Dinge, die klingen jetzt sehr, sehr, sehr hochtrabend, aber sie berühren das Gründerleben nun mal, weil das kein normaler Job ist. Da kann man auch Sparringspartner sein. Aber das sind Entscheidungen, die muss man mit sich selbst ausmachen und wahrscheinlich sogar ganz alleine. Vielleicht im Gründerteam, aber manchmal muss man auch alleine im Bett liegen nachts und überlegen, so was mache ich jetzt eigentlich? Und da würde ich auch nie auf die Idee kommen, zu sehr reinzuragen. Es sind eher so Tactics and Strategy, wo man gut helfen kann als erfahrener Gründer oder als Boardmitglied. Das sind natürlich idealerweise hat man ein Board, wo da mehrere Leute drin sitzen für unterschiedliche Themen. Aber am Ende gilt es halt dann doch, was das Team macht.
Du hast ja jetzt mit diesen ganz vielen spannenden, oft jungen Leuten zu tun, die ne, interessante Sachen machen. Und dann siehst du, wie die da wieder ihr Team von wenigen Personen vergrößern und die Pitches machen und dann vielleicht auch erfolgreich machen und ihre Meilensteine erreichen und diese Phasen der Euphorie erleben. Gründertum besteht ja eben nicht nur in diesen, oh, wieder eins auf den Kopf bekommen, sondern auch in, wow, jetzt geht wieder was. Juckt es dann bei dir auch wieder in den Fingern?
Ja, tut es tatsächlich.
Und diesmal Deep Tech?
Ja, in der Tat. Also ich meine, ich habe eine hohe Offenheit, auch wieder ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe auch gerne in Teams gearbeitet. Also People Management macht mir schon auch viel Freude, junge Leute zu finden, die zu entwickeln. Oder dieser Moment, wenn man merkt, man kann sich auf die Mannschaft wirklich auch in schwierigen Situationen verlassen. Das hatten wir ein paar Mal auch. Schwierige Situationen. Und dann haben wir uns vor die Mannschaft gestellt und sind dann da durch dick und dünn gegangen. Das trägt einen auch als Gründer. Also wenn man merkt, ich habe hier wirklich was aufgebaut, das ist zwar nicht einfach, aber hier sitzen irgendwie 50, 100 Leute und das machen wir jetzt, da zuckt keiner. Das finde ich schon nach wie vor außerordentlich befriedigend. Und das ist natürlich jetzt voraus, dass man operativ tätig ist. Und ich finde gerade Deep Tech spannend, weil natürlich da auch der Einfluss, der Impact, den man haben kann, so immens groß ist. Also deswegen mal gucken, wenn wir in 2 Jahren nochmal miteinander reden, vielleicht komme ich da in einer anderen Rolle.
Aber hey, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, aber das hieß ja de facto, ne, da du ja nicht aus dem Labor kommst, dass du dann im Grunde wieder in einem Team oder in einem kleinen Team oder in einem Tandem gründen müsstest. Ja. Also du müsstest jetzt die Person finden, wo du sagst, wow, die hat die Idee. Die Idee ist schon ganz schön weit entwickelt, jetzt machen wir doch mal ein Business draus, oder? Und suchst du nach sowas systematisch? Also ich meine, keine Sorge, nach dem Podcast werden bestimmt auch die ein oder anderen E-Mails oder LinkedIn
an Fragen kommen, klar.
Die ist ja schon klar, ne? Also diese Qualität, die du hast, die du mitbringst, ist natürlich für all jene, die die Idee haben, aber nicht wissen, wie du dein Unternehmen baust, natürlich hochgradig attraktiv.
Ja, das, also zum Glück gibt es noch 2, 3 andere außer mir, die das machen, weil es, glaube ich, sehr sinnvoll ist. Und es gibt ja auch mittlerweile institutionalisiert das ein oder andere. An der ESMT zum Beispiel gibt es Programme, wo man da wirklich auch Unterstützung erhält, richtige Teams zusammenzusetzen. Andere tun es auch.
Genau, also ne, ESMT und Sprint haben im Übrigen auch eine Kooperation.
Ah, ja, okay, genau.
Und
ja,
dann wenn ihr reinhören möchtet, wir haben auch eine Folge mit Thorsten Lambertus, wo es genau auch um die Frage geht.
Ne? Genau, super Typ. Der macht das, glaube ich, genau richtig. Und darüber finden sich natürlich leichter die Teams als jetzt so zufällig. Manchmal sind es aber auch die Zufälle und ich habe zum Beispiel für die BASF eine Aufgabe, da werden Ausgründungen der BASF durch Leute wie mich betreut. Das sind super spannende Gründerinnen und Gründer und da ist es dann so ein bisschen angelegt, dass man früher oder später sagt, lass doch mal gucken, ich glaube, ihr braucht jetzt mal jemanden für die Operations oder ihr braucht jemanden für die Kommerzialisierung und dann bauen wir die Teams. Insofern habe ich das Glück, dass ich da bei der Teamkomposition im Moment wieder von der Seitenlinie etwas mitwirke und das eine oder andere sehe. Und vielleicht kommt mal die eine oder andere Gelegenheit und dann schaue ich mal drauf.
Okay. In 2 oder 3 Jahren, da sprechen wir uns wieder und dann schauen wir, ob du mal mit einer Idee hier in den Podcast kommst. Aber jetzt gucken wir erstmal noch viel weiter in die Zukunft, nämlich ins Jahr 2050. Die letzte Frage, die ich all meinen Gästen stelle, dir natürlich auch. Du hast auch 2 Kinder, 2 Mädchen. Wenn du ins Jahr 2050 blickst, also knapp 30 Jahre, welche Sprunginnovation würdest du dir für dich, für deine Lieben, für deine Kinder wünschen?
Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt, deswegen habe ich auch ein bisschen darüber nachgedacht, wie die meisten im Podcast. Ich glaube, die Entwicklung werden insgesamt irre sein. Also es sind 26 Jahre noch und es wird also wahnsinnige Leaps geben. Und natürlich gibt es viele Lebensbereiche, die davon betroffen sind. Ich will mal einen rausgreifen, der etwas mit dem zu tun hat, was ich auch gemacht habe. Wir haben auch immer von der Smart City gesprochen, also der intelligenten Stadt. Und man kann es auch allgemeiner sagen, die intelligente Lebensumgebung. Also es geht auf dem Dorf natürlich genauso. Und ich fände es klasse, wenn Städte so intelligent werden können, dass das, was wir im Moment noch beobachten, nämlich dass es sehr ineffizient ist, dass wir nicht gut mit der Energie umgehen, dass der Müll nicht gut verwertet wird. Es entsteht zu viel Müll, der wird aber auch nicht gut entsorgt und wiederverwertet. Verkehr ist nach wie vor natürlich ein Riesenthema. Also dass man es schafft, die Intelligenz, die sich durch Technologie ergeben wird, zu übertragen auf unsere unmittelbare Lebensumgebung, damit die Rahmenbedingungen wirklich so lebenswert werden. Oft werden die Ballungsräume wahrscheinlich noch viel, viel größer und voller werden. Also die Herausforderungen steigen. Das heißt, die Technologie muss auch noch viel mehr leisten. Ich fände es klasse, wenn die Stadt so intelligent wird, dass sie das für uns bereithalten kann. Dass wir da also in diesen riesigen Städten effizient und angenehm leben können. Also die echte Smart City im buchstäblichen Sinne.
Die viele Sprunginnovationen zusammenführt, richtig?
So ist es.
Tom, ganz, ganz vielen Dank, dass du deine spannende Geschichte mit uns geteilt hast.
Danke dir, Thomas.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit euren Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Vielen Dank wie immer, Max. Und in 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge. Und bis dahin bleibt neugierig.